NDR Info. Themen des Tages.
In Deutschland gibt es derzeit etwa 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Zu wenige, um Deutschland im Ernstfall zu verteidigen. Die Regierung hat deswegen heute ein neues Wehrdienstgesetz beschlossen. Wie es funktioniert und was es bringt, unser erstes Thema heute Abend. Und fast zeitgleich wurde heute in Norddeutschland auch sichtbar, was die Zeitenwende auch bedeutet. In Unterlüß in der Lüneburger Heide nimmt eine neue Munitionsfabrik von Rheinmetall den Betrieb auf, nach gerade mal 1,5 Jahren Bauzeit. Zur Eröffnung reisen Vizekanzler, Verteidigungsminister und NATO-Generalsekretär an. Es geht also in den Themen des Tages nicht nur um Rekrutenzahlen, sondern auch um die millionenschweren Investitionen, mit denen Deutschland seine Verteidigungsfähigkeit herstellen will. Ich bin Nina Zimmermann, heute ist der 27. August. Einen schönen guten Abend. Die Wehrpflicht ist ja bekanntlich ausgesetzt. Die Kasernen sind marode, die Ausstattung mitunter schlecht. Die Bundeswehr steht in der allgemeinen Wahrnehmung eher mies da. Das zeigen auch immer der alljährliche Bericht der Wehrbeauftragten des Bundestages. In der Mängelliste geht es dann aber auch um das fehlende Personal. Es fehlen in Deutschland ca. 80.000 Soldatinnen und Soldaten. Die Union wollte die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die SPD nicht und setzt auf Freiwilligkeit. Heute quasi der Kompromiss. Das Kabinett hat einen neuen Wehrdienst beschlossen. Gabor Hallas informiert, was das bedeutet.
Bald sind Sie in der Post, die Fragebögen.
Was kann ich, was will ich zur Sicherheit meines Landes, in dem ich lebe, beitragen? Ist mir das egal? Will ich Verantwortung übernehmen und an welcher Stelle?
Das sind heikle Fragen, weiß auch Boris Pistorius. Und dem Verteidigungsminister ist auch klar, es wird diskutiert werden.
Und die Debatten, die es dort geben wird, in den Familien, an den Arbeitsplätzen, in den Schulen und in den Universitäten, die sind gewollt, die sind notwendig.
Dem Minister geht es um einen Mentalitätswechsel. Jeder junge Mann muss den Fragebogen ausfüllen, die Frauen können es tun. Mitte 2027 kommt dann die Musterungspflicht für Männer. Die Zeiten haben sich geändert, daran erinnert auch der Bundeskanzler.
Wir sind damit wieder zurück auf dem Weg hin zu einer Wehrdienstarmee. Und das ist eine gute Entwicklung und die begrüße ich ausdrücklich.
Die Fragebögen sind ein erster Schritt. Die Bundeswehr will so rausfinden, wer hat überhaupt Interesse und hofft, dass möglichst viele länger bleiben. Dazu soll die Bundeswehr attraktiver werden. 2.000 Euro netto werden gezahlt, kostenlos kann man wohnen. Dazu kommen Angebote wie Führerschein oder Sprachkurse. Das Ziel pro Jahr bis zu 5.000 zusätzliche Wehrdienstleistende. Aber wird das funktionieren? Quentin Gärtner ist frustriert, er ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und er sagt, junge Leute wie er sind bereit, etwas zu leisten, fühlen sich aber nicht mitgenommen.
Bitte nehmt uns ernst und bitte nehmt unsere Sorgen mit in die Gedanken und in die Entscheidungsprozesse mit rein. Wir möchten eingeladen werden, wir möchten mit am Tisch sitzen.
Es geht um den neuen Wehrdienst und ein bisschen um Pflicht. Ginge es nach der Union, könnte es auch etwas mehr sein. Die wünscht sich, dass die alte Wehrpflicht zurückkommt, wenn die Ziele nicht erreicht werden, also wenn sich nicht genug Freiwillige melden. Katharina Dröge, Fraktionschefin der Grünen, lehnt das ab.
Ich finde, das ist eine Misstrauenserklärung gegenüber der jungen Generation, die ich so nicht unterschreiben würde. Ich bin überzeugt, man kann die jungen Leute begeistern und motivieren für etwas, was wahnsinnig wichtig ist.
Die AfD fordert eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht. Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher, nennt das Wehrdienstgesetz einen halbherzigen Kompromiss.
Das Gesetz wird das Personalproblem der Bundeswehr nicht lösen. An einen Aufwuchs der Streitkräfte ist damit erst recht nicht zu denken. Das Schlimme ist, sowohl Bundeskanzler Merz als auch Verteidigungsminister Pistorius wissen das. Beide können sich aber nicht gegen die SPD durchsetzen.
Friedrich Merz, der Bundeskanzler, widerspricht Aussagen wie diesen.
Standorte und Ausbilder. So, und wenn man die nicht haben, dann können wir nicht heute am Tag 350.000 junge Männer in Deutschland zum Wehrdienst einberufen. Uns fehlen die Kasernen und uns fehlen die Ausbilder.
Eine Frage, über die noch viel diskutiert werden wird, schon bald im Bundestag.
Aber das Kabinett hat heute in einem ersten Schritt einen neuen Wehrdienst beschlossen. Das wird nur in Teilen die Personallücken schließen können, das haben wir auch gerade gehört. Und darüber spreche ich gleich auch nochmal mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Christoph Schmidt. Auch ob die SPD bereit wäre, grundsätzlich eine Wiedereinführung der Wehrpflicht mitzutragen. Vorher ein paar Stimmen aus Schleswig-Holstein, wie man dort über diesen Arbeitgeber Bundeswehr denkt.
Früher stand ich da auch schon anders zu, aber mittlerweile finde ich eigentlich die Arbeit interessant und mich würde das interessieren. Ich glaube, man lernt bei der Bundeswehr relativ viel Struktur. Deswegen fand ich das ganz interessant.
Ich persönlich bin nicht so überzeugt davon, aber viele von meinen Freunden und ich glaube besonders die gestiegenen attraktiven Konditionen und Möglichkeiten, die die Bundeswehr bietet, helfen dort auch attraktiv und ansprechend für junge Leute zu sein.
Was mich daran kriegt, in Anführungsstrichen, ist die Freiwilligkeit. Ich würde es gut finden, ein verpflichtendes Jahr zu machen, auch für diese Bereiche, über die wir ja immer wieder reden, Pflege, im Sportverein mitzubearbeiten oder.
Oder, sagt diese Dame hier. Ein Weg ist eben jetzt auch der neue Wehrdienst, das neue Gesetz, basierend auf Freiwilligkeit. Aber was bringt der neue Wehrdienst? Und was, wenn es eben nicht reicht? Kommt man mit einem Versatz dann eben doch zur Einführung der Wehrpflicht wieder? Darüber habe ich mit Christoph Schmidt gesprochen. Der SPD-Abgeordnete ist stellvertretender verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Und ich habe ihn erstmal nach seinen Erwartungen gefragt. Wie viel mehr junge Menschen nach Fragebogen und verpflichtender Musterung später auch erwartet er sich dann pro Jahr für die Bundeswehr?
Wichtig ist tatsächlich jetzt mal ins Doing zu kommen. Das heißt, dass wir zwischen 5.000 und 10.000 zu Beginn ausbilden könnten, je nachdem wie auch weiterhin die Ausbildungskapazitäten für ukrainische Soldatinnen und Soldaten von uns beansprucht werden. Und dann kann man das natürlich sukzessive steigern, sodass am Ende wirklich vielleicht 15.000 bis 20.000 junge Menschen pro Jahr ausgebildet werden. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob man sich für 6 Monate oder 12 Monate entscheidet. Dann kriegen sie die doppelte Menge durch, wenn sie nur 6 Monate machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach jetzt mal anzufangen.
Und diese Zahl, wenn wir so von bis zu 18.000 Wehrdienstleistende pro Jahr sprechen, ist das so eine Zahl, die an der Machbarkeit orientiert ist? Also was die Bundeswehr mit ihren momentanen Strukturen leisten kann? Oder ist es auch eine Zahl, um auch abwehrbereit zu sein in der Zukunft?
Ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir nicht die Wehrpflichtigen als die Abwehrbereitschaft Deutschlands definieren. Das ist das, was mir in der Debatte immer ein bisschen zu kurz kommt. Wir wollen jetzt vor allem diejenigen, die den Wehrdienst machen, den neuen Wehrdienst, das ist für den Aufwuchs der Reserve vor allem gedacht und als zusätzliches Rekrutierungselement für Soldatinnen und Soldaten auf Zeit und Berufssoldaten. Ja, das schon. Aber vor allem soll es dem Aufwuchs der Reserve dienen. Wir brauchen unabhängig von dem neuen Wehrdienst eine Steigerung bei unseren professionellen Soldatinnen und Soldaten von mindestens 60.000 Personen, die dauerhaft bei der Bundeswehr beschäftigt sind.
Also da kann das neue Wehrdienstgesetz ein Rekrutierungsinstrument sein, aber es bleiben ja dennoch personelle Lücken. Wie schließen wir die denn?
Naja, da sind wir ja schon auf einem guten Weg. Das heißt, wir haben vieles angestoßen über die Taskforce Personal. Wir sehen jetzt an den BewerberInnenzahlen, dass sich deutlich mehr Menschen für die Bundeswehr interessieren. Und dann geht es natürlich darum, die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber auch auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren. Und ich glaube, wir sehen jetzt schon, dass es auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass dieser Dienst ein wertvoller Dienst ist, auch das Verpflichten für längere Zeit für unsere Bundeswehr.
Ja, man muss ja wirklich sagen, die Bundeswehr will ja schon seit vielen, vielen Jahren über diese 200.000 Soldaten-Marke kommen. Wir hatten heute auch den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages im Interview, Henning Otte, und der sieht das alles eher skeptisch, wenn es zumindest bei dieser Freiwilligkeit bleibt.
Der russische Angriffskrieg war vor 3,5 Jahren. Der Generalinspekteur sagt, in 3,5 Jahren ist Russland bereit, uns anzutesten. Und diese Zeit muss jetzt intensivst genutzt werden. Ob das auf freiwilliger Basis gelingen kann, da habe ich zumindest Skepsis.
Teilen Sie diese Skepsis?
Nein, ich teile die Skepsis nicht. Ich habe mit Henning Otte darüber tatsächlich auch schon bilateral häufiger gesprochen. Und ich weiß, dass er das skeptisch sieht. Aber wir müssen schon auch jedem Gesetz Zeit geben, um zu wirken und Aktivitäten. Und die Taskforce Personal hat vieles, vieles aufgezeigt. Und ich glaube, man sollte sich die Zahlen jetzt einfach nochmal anschauen und realistisch auch sagen, Leute, wir sind wirklich auf einem guten Weg. Lasst uns den jetzt weitergehen und daran arbeiten, bevor wir jetzt ein neues Fass aufmachen.
Was, Stichwort Zeit, was ist denn eine Zeitlinie? Wie viel Zeit müsste man diesem neuen Modell geben? Was wäre da so eine Zeitlinie?
Nein, ich glaube nochmal. Also für die Abwehrbereitschaft brauchen wir tatsächlich nicht die Wehrdienstleistenden. Wir wollen dort ja den Aufwuchs der Reserve vor allem sicherstellen, HeimatschützerInnen auch gewinnen. Das wollen wir, aber wir brauchen trotzdem, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wir brauchen trotzdem den Aufwuchs innerhalb der Bundeswehr bei den regulären Streitkräften. Und deswegen würde ich jetzt das auch nicht an der Zeitkomponente festmachen. Wir müssen einfach jetzt sehr viel besser werden an allen Ecken und Enden und schneller Menschen für die Bundeswehr begeistern.
Minister Pistorius sagt aber auch, wenn die Zahlen nicht stimmen, könnte eine Teilwiedereinführung der Wehrpflicht anstehen. Würde die SPD diesen Schrittstand jetzt denn mitgehen können?
Ich glaube, es muss man sich dann ganz genau angucken, was dann erreicht worden ist auf dem Weg der Freiwilligkeit. Denn letztlich, wie gesagt, ich möchte immer niemandem die Ausrede geben, es kommt ja sowieso eine Pflicht und jetzt müssen wir uns gar nicht bemühen, freiwillig so viele Menschen wie nur möglich gewinnen. Und nochmal, bei den Wehrdienstleistenden
werden wir es nicht schaffen, die Lücken bei den Soldatinnen und Soldaten, die wichtiges Gerät bedienen sollen, zu schließen. Da müssen wir andere Wege finden.
Out of the box denkt da zum Beispiel der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp von der CDU. Dem reicht das sowieso alles so nicht. Er spricht sich für eine Einführung eines verpflichtenden Dienstjahres für alle junge Menschen in Deutschland aus. Er sagt, unabhängig von Geschlecht, von der Herkunft. Also auch Menschen ausländischer Abstammung. Wie denken Sie darüber?
Ich halte es zumindest für fragwürdig, Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, in der Bundeswehr zu integrieren. Das, glaube ich, ist relativ schwierig. Darüber kann man nachdenken. Was Out-of-the-Box-Denken ist nie verkehrt, das kann man machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir erst den ersten Schritt vor dem zweiten machen sollten. Und zum Thema Pflichtjahr. Wissen Sie, ich möchte gerne, dass man mit jungen Menschen darüber spricht und nicht nur über junge Menschen spricht, sondern mit ihnen spricht. Und das Schlimmste, was man diesen Menschen ins Gesicht werfen kann, ist, das hat noch keinem geschadet. Denn wir müssen ihnen schon den Nutzen eines solches Jahres erklären. Und da sehe ich uns als Gesellschaft dann schon in der Pflicht, bevor ich jetzt alle in so ein Dienstjahr stecke, um irgendwelche Lücken zu schließen.
Sehen Sie uns auch als Gesellschaft in der Pflicht, da einfach auch ehrlich zu sein, dass in diesen kommenden Jahren sich einfach wirklich essentiell was für im Leben der jungen Menschen verändern kann durch eine potenzielle Teileinführung der Wehrpflicht oder überhaupt ja, diese Gedanken zu haben?
Na, ich glaube, es betrifft ja nicht nur die jungen Menschen. Also wir haben die Wehrpflicht nur ausgesetzt. Das heißt, im Spannungs- und Verteidigungsfall betrifft es tatsächlich alle Männer momentan bis zum Alter von 60, die, wenn sie nicht den Kriegsdienst verweigert haben, dann auch noch gezogen werden könnten. Und das, glaube ich, muss uns als Gesellschaft schon bewusst sein, dass dieser Spannungsfall auch jetzt schon Auswirkungen hätte. Da muss man sich sicherlich ein bisschen ehrlicher machen.
Sagt Christoph Schmidt, Mitglied im Verteidigungsausschuss und stellvertretender verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, den wir im Urlaub erreicht haben in Südeuropa. Also bitten wir auch, diese Telefonqualität zu entschuldigen. Musterung ja, aber kein Zwang zum Wehrdienst. Mehr als 14 Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht in Deutschland soll also ein neues Wehrdienstgesetz die Bundeswehr personell stärken. Das kommentiert jetzt Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Mit einer Wehrpflicht würde die Bundeswehr ihre Personalprobleme schneller in den Griff bekommen. Keine Frage. Die Truppe braucht 80.000 zusätzliche Soldaten, um die aktuellen NATO-Vorgaben zu erfüllen. Das ist ein gewaltiger Kraftakt. Doch eine Wehrpflicht ließe sich den Menschen kaum vermitteln. Dafür ist die gesellschaftliche Stimmung zu aufgeladen, das Misstrauen der Politik gegenüber und das Pochen auf die persönliche Freiheit zu groß. Dazu kommt, dass sich die Deutschen nach 1945 selbst zu einem Volk der Pazifisten umerzogen haben. Schon jetzt beim neuen freiwilligen Wehrdienst laufen Vertreter der jungen Generation Sturm. Die Bundesschülerkonferenz etwa kritisiert, zu wenig eingebunden worden zu sein in die Planung des Gesetzes. Das Schlagwort Generationengerechtigkeit macht die Runde. Kritik wird laut, jungen Menschen würde wichtige Zeit für Ausbildung und Beruf genommen, wenn sie nach der Schule einen Dienst bei der Bundeswehr einschieben. Nein, bei der kürzesten Variante geht es gerade einmal um ein halbes Jahr Wehrdienst. Und zwar um einen aufgewerteten Dienst mit Kontakt zu moderner Bundeswehrtechnik und Möglichkeiten zur Berufsvorbereitung. Das hat nichts zu tun mit Rumsitzen und Zeit totschlagen, wie es beim alten Wehrdienst vor Jahrzehnten der Fall war. Und wenn es mit der Freiwilligkeit nicht klappt, dafür hat das neue Gesetz ja vorgesorgt. Es öffnet quasi die Tür zur Reaktivierung der Wehrpflicht. Aber wir sollten dem Prinzip Freiwilligkeit bei der Bundeswehr eine Chance geben. Denn es ist immer besser, jemand übernimmt eine Aufgabe, die er auch übernehmen will, als dass er sie übernehmen muss.
Die Meinung von Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio zum neuen Wehrdienstgesetz, das das Kabinett heute beschlossen hat. Und während die Politik noch über Nachwuchs und Strukturen diskutiert, wird ja aufgerüstet. In Unterlüss in der Lüneburger Heide hat heute eine neue Munitionsfabrik von Rheinmetall den Betrieb aufgenommen. Nach gerade mal anderthalb Jahren Bauzeit. Zur Eröffnung kamen der Vizekanzler Klingbeil, der Verteidigungsminister Pistorius und der NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Und mit dabei in Unterlüss in Niedersachsen auch unser Reporter Bertil Starke. Ich konnte ihn vor der Sendung sprechen und wollte wissen, dass gleich der Vizekanzler, der Verteidigungsminister und Mark Rutte anreisen. Welches Signal will die Bundesregierung damit setzen? Also im Grunde war ja Unterlüss heute sowas wie die Bühne der deutschen Zeitenwende.
Also das kann man definitiv so sagen. Heute ist ja wirklich die politische und militärische A-Prominenz in die Südheide gekommen. Das zeigt zum einen natürlich, wie bedeutsam das neue Werk Niedersachsen, so heißt es nämlich, für Deutschland, Europa und auch die NATO ist. Aber es zeigt eben auch, was möglich ist, wenn ein politischer Wille da ist, Projekte dann auch schnell umzusetzen. Die politisch Verantwortlichen, die waren sichtbar und auch hörbar stolz darauf, dass dieses Projekt so schnell durchgezogen werden konnte. 1,5 Jahre vom ersten Spatenstich bis zur heutigen Eröffnung. Das Signal, das vom heutigen Tag aus Ihrer Sicht ausgehen soll, das ist, Deutschland steht zu seiner Verantwortung in der NATO und Deutschland kann eben liefern, wenn es drauf ankommt. Und zwar zum einen an die Bundeswehr und auch an die Verbündeten der Bundeswehr, aber natürlich auch an die Ukraine, die ja am Ende des Tages viele Granaten aus Unterlüss geliefert bekommen soll, um sich weiter gegen Russland zu verteidigen.
Und was läuft konkret jetzt alles vom Band?
Na, das sind 155 mm Artilleriegeschosse. Die werden zum Beispiel von der Panzerhaubitze 2000 abgefeuert. Dieser Panzer, der wird ja schon seit einiger Zeit in der Ukraine eingesetzt. Und dieser Panzer, der ist in der Lage, 30 bis 40 Kilometer weit zu schießen. Und ja, Militärexperten, die sagen, im Verlaufe des Ukraine-Konflikts, da hat sich gezeigt, dass Artillerie in solchen Konflikten wie in der Ukraine eine große Rolle spielt. Die Ukraine, die verbraucht pro Tag bis zu 9000 Granaten. Und hier in Unterlüss sollen in diesem Jahr erstmal noch 25.000 Geschosse produziert werden. Und wenn die Produktion dann ja so richtig brummt, das wird voraussichtlich 2027 der Fall sein, dann sollen aus Unterlüss pro Jahr 350.000 Artilleriegranaten produziert und ausgeliefert werden. Das ist also schon eine enorme Menge.
Rheinmetall ist ja längst schon der wichtigste Arbeitgeber dort in der Region. Wie wirkt sich denn das in der Gemeinde Unterlüss bis jetzt schon aus, auch mit dem Bau allein?
Ja, ganz klar, Unterlüss und Rheinmetall, das ist eigentlich eine Einheit. 3200 Menschen arbeiten bereits an dem Traditionsstandort. Durch das neue Werk finden nun noch mal 350 Menschen zusätzlich einen Job. Wenn im nächsten Jahr dann ein Motorenwerk für Raketen an den Start geht, kommen noch mal 150 dazu. Also ziehen wir mal einen Strich runter. Das sind 500 neue Arbeitsplätze, die hier entstehen. Und diese Arbeitsplätze, die spülen natürlich jede Menge Steuergelder aufs Konto der Gemeinde Südheide, in der Unterlüss liegt. Und während woanders in Niedersachsen Kommunen den Gürtel enger schnallen müssen, wird hier zum Beispiel ein Schwimmbad saniert. Also kurzum, Unterlüss profitiert enorm von Rheinmetall, aber Rheinmetall profitiert eben auch von Unterlüss. Hier baut das Rüstungsunternehmen seine neuen Waffensysteme und verdient damit auch viel Geld. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete der Konzern einen Rekordwert bei Umsatz und Gewinn und daran hat der Standort Unterlüss natürlich einen gehörigen Anteil.
Und wenn wir das ein bisschen aufzoomen, was bedeutet denn diese Fabrik, dieser Arbeitgeber für die sonst schwächelnde Wirtschaft im Autoland Niedersachsen?
Ja, Niedersachsen ist tatsächlich ja wie kaum ein anderes Bundesland abhängig von der Autoindustrie. Der Volkswagen-Konzern, der hat vor einigen Monaten angekündigt, die Belegschaft abbauen zu wollen. Das ist, wenn man es mal etwas salopp ausdrücken möchte, der Super-GAU für die Wirtschaft in Niedersachsen. Das Bundesland, das braucht also ein neues Standbein und die Rüstungsindustrie spielt dabei eine wichtige Rolle. Schon jetzt sind 25% aller in Deutschland in der Rüstungsindustrie beschäftigten Menschen in Niedersachsen tätig. Und wenn man jetzt mal hier auf dieses Werk auch in Unterlüss blickt, dann werden es ja auch immer mehr. Hier haben zum Beispiel schon Menschen einen Job gefunden, die vorher beim Autozulieferer Continental gearbeitet haben.
Soweit unser Reporter Berthild Starke. In Unterlüss hat Rheinmetall heute eine neue Munitionsfabrik eröffnet. Und damit blicken wir hier in den Themen des Tages erneut auf die Sabotageanschläge auf die beiden Nord Stream Pipelines. Da gab es ja vor ein paar Tagen die Festnahme eines Mannes, ein Ukrainer, gerade im Italienurlaub, dem die Bundesanwaltschaft vorwirft, die Anschläge vor 3 Jahren koordiniert zu haben. Und jetzt gibt es weitere Verdächtige, weitere Haftbefehle und auch neue Hinweise auf eine vielleicht staatliche Beteiligung bei der Sabotage. Heißt, knapp 3 Jahre nach den Anschlägen haben deutsche Ermittler von Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft nach gemeinsamen Recherchen von ARD, Süddeutscher Zeitung und Zeit alle Personen identifiziert, die zu jedem Sabotagekommando gehört haben sollen. Ich habe den ARD-Experten für innere Sicherheit und Terrorismus gesprochen, Holger Schmidt, und wollte wissen, jetzt gibt es 7 Verdächtige. 6 werden mit Haftbefehl gesucht. Was wissen wir über diese Personen?
Also vielleicht ist erstmal interessant zu beschreiben, was aus Sicht der Ermittler die Struktur dieses Kommandos war. Das ist ja mit einer Segeljacht von Rügen aus losgefahren. Darüber haben wir ja im NDR, in der ARD schon mehrfach berichtet. So ist die Hypothese der Ermittler, und das wird durch zahlreiche Spuren, zum Beispiel Sprengstoffrückstände auf dieser Yacht, belegt. Und der Generalbundesanwalt hat nun die These, dass es einen Operateur dieser Gruppe, eine Art Chef gegeben hat, dieses Kommandos. Das ist der Mann, der vergangene Woche in Italien festgenommen werden konnte. Dann soll es einen Fachmann für die Yacht, also einen Skipper, gegeben haben, der für das Schiff verantwortlich war, einen Sprengstoffexperten und vier Taucher, die letztlich dann auch in der Tiefe von etwa 80 Metern die Sprengladungen platziert haben sollen. Und unter diesen Tauchern soll, das ist ganz interessant, eine Frau, eine Valeria gewesen sein, die in der Ukraine dafür bekannt ist, dass sie den Tieftauchrekord für, sagen wir mal, Amateurtauchen, aber auf einem wirklich sehr, sehr hohen Level, nämlich bis zu 100 Meter runter, gehalten haben soll. Diese Frau steht für die Ermittler natürlich auch ganz besonders im Fokus. Eine sehr auffällige Persönlichkeit, über die man auch einiges bei den Recherchen im Internet finden konnte. Sie gehört beispielsweise zu den Personen, für die ein Haftbefehl vorliegt.
Das zeichnen die Kollegen ja auch in einem ARD-Podcast schon alles nach. Tatort Ostsee, da kann man schon mal so ein Gefühl für diesen Sabotageakt bekommen. Jetzt ist die Frage, wie sind die Ermittler so konkret jetzt auf die Spuren gekommen?
Das ist etwas, was uns bei den Recherchen auch wirklich fasziniert hat, weil wir alle haben ja am Anfang nur diese blubbernde Ostsee gesehen. Und ich persönlich habe mich gefragt, wird man das jemals rauskriegen, was da eigentlich passiert ist? Nachdem klar war, dass es ein Anschlag ist. In den ersten Stunden und Tagen hat man ja auch noch Unglück oder irgendwie technische Ermüdung oder so für möglich gehalten. Und dann hat sich wirklich Steinchen für Steinchen zusammengetan. Es ist eine wirklich gute Polizeiarbeit nach meinem Eindruck gewesen, die Bundeskriminalamt und Bundespolizei miteinander gemacht haben. Und wirklich mit so Dingen, wie man sie aus dem Krimi kennt. Die Ermittler haben alle Verkehrskameras im Umfeld des Hafens sich angeschaut und haben dann einen Transporter gefunden, der zu ihrer These passte, wie die Gruppe auf diese Yacht gekommen sein könnte. Der hatte eine ausländische Zulassung. Dann ist man dem nachgestiegen, ist auf einen Transportservice gekommen, der zwischen der Ukraine und Deutschland im Auftrag für beliebige Auftraggeber quasi unterwegs ist, hat den Fahrer identifizieren können. Der hat wieder ein paar Dinge gewusst. Und so ging es Schritt für Schritt. Einem Puzzlestein nach dem anderen ist man dann eben einem Crewmitglied nach dem anderen auf die Spur gekommen, bis hin dazu, dass man dann, nachdem man schon wusste, wer mutmaßlich der Boss gewesen ist, den dann vergangene Woche in Italien festnehmen konnte. Also wirklich eine sehr, sehr langwierige Ermittlung, aber eine, die eben auch zeigt, dass man dann am Ende eben doch rausbekommen hat, wie das Ganze vonstatten gegangen ist.
Stimmt es, dass einer der Verdächtigen schon zuvor einen Anschlag auf eine andere Pipeline geplant hatte?
Es sieht so aus, als wenn es wohl relativ synchron Anschläge auch auf die South Stream Pipeline in der Türkei hätte geben sollen, und dass das schiefgegangen ist, dass einer der dort Beteiligten wohl dann später noch auf das Boot zugestiegen ist. Das ist dann quasi die siebte Person, und die Mutmaßung, die da dahinter steht, aber da muss man jetzt dann ein bisschen vorsichtig sein, wie belegt das alles ist. Es könnte sein, dass er von diesem nicht geklappten anderen Anschlag Sprengstoff noch dabei gehabt hat, der dann für den Nord Stream Anschlag benutzt worden ist, aber da sind wir ein bisschen im Bereich der Spekulation.
Klingt auch alles wirklich abenteuerlich. Vor allem bei diesen Ermittlungen geht es ja auch um den Verdacht, die Gruppe könnte vom ukrainischen Staat unterstützt oder gesteuert worden sein. Haben die Ermittler da auch neue Erkenntnisse?
Ich glaube, wir müssen da ein bisschen differenzieren zwischen dem, was uns als Öffentlichkeit und was mich als Journalist interessiert, wer ist dafür verantwortlich, und dann ein bisschen das, was die Ermittler machen. Die wollen unmittelbare Täter haben. Die scheinen sie identifiziert zu haben, und die würden dann natürlich auch nach den Auftraggebern fragen. Die politische Debatte darüber, ob das eine ukrainisch-staatlich gelenkte Operation ist, die ist natürlich politisch heikel. Die ist für die Ermittler aber auch ganz schwer zu beantworten. Ganz klar, es scheint mir jetzt aber erstmal zu sein, wer sind die Menschen gewesen, die es unmittelbar durchgeführt haben. Und ganz klar ist eben auch, ganz viele Spuren führen in die Ukraine. Und der Rest ist dann, denke ich, auch eher eine Diskussion auf dem politischen Parkett.
Soweit die Einschätzungen und Informationen von dem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt zu weiteren Erkenntnissen und zu weiteren Haftbefehlen gegen Nord Stream-Verdächtige. Und das waren unsere Themen des Tages für heute, den 27. August. Guten Abend.